Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chemie kennt keine Liga, dem HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung. Mein Name ist Julius Lukas, ich bin Host dieses Podcasts. Heute ist der Tobias Fabian.
22. Juni.
22. Juni.
Ich wollte gerade sagen, jeder hat heute ein funktionierendes Mikrofon.
Ja, jeder hat ein funktionierendes Mikrofon, wenn ihr euch an das letzte Mal erinnert. Da mussten Tobi und Fabian die ganze Zeit in, ich wollte dich gerade Tobi und Fabi nennen, ist auch schön, oder?
Ja, nein, ist wunderschön.
Okay. Tobi. Ich warte jetzt nicht die Reaktion ab. Okay, also, wir sind am 22. Juni. Tobias Lubert und Fabian Wölfling sind bei mir, beide HFC.
Granden.
Granden, ist auch schön, ja, Granden. HFC-Granden, wir wollen darüber sprechen, dass der HFC schon wieder angefangen hat, sich auf die Saison vorzubereiten.
Jawohl.
Unerwartet früh, für euch nicht unerwartet, für mich eher wirklich unerwartet. Genau, letzte Woche gab es den Saisonauftakt am vergangenen Donnerstag und ihr wart live dabei und ich habe es nicht gesehen.
Tja, weiß ich jetzt auch nicht warum.
Ja, ich musste dann in dem Moment noch arbeiten.
Ja, da kann sonst man doch mal an
das Handy unter das macht Tisch. Man nicht, um Gottes Willen.
Oder an der Werkbank.
An der Werkbank. Ja, ja, meine Werkbank. Okay, ich hoffe, es war schön. Ich konnte es mir jetzt auch im Nachhinein nicht angucken. Warm, das lag aber daran, dass ich zu blöd war, es zu finden.
Nee, also wer nochmal reinschalten will, sieht Tobias' neue schicke Frisur.
Es lohnt sich deswegen besonders. Also wegen der anderen Inhalte eigentlich nicht so, aber.
Und sonst. Ja, einen kleinen Eindruck werden wir ja noch gewinnen im Laufe dieser Podcast-Folge.
Genau, was so los war, da wurde natürlich Mannschaft präsentiert und mit den Fans so ein bisschen abgehangen und die ersten Eindrücke konnte man sagen.
Machen noch ein bisschen Zweitverwertung von Stimmen.
Genau,
ökologisch, das kommt auch noch wertvoll. Dazu.
Genau. Okay, und dann war am nächsten Tag nämlich gleich ein Spiel. Tobi und du warst dort.
Korrekt.
Und es gab einen deutlichen
Sieg. 11:0 in Pölsfeld gegen die Kickers Gonnertal. Die,
wo liegt das alles?
Das ist Mansfeld-Südharz. Das ist so, okay. Ich würde jetzt mal sagen, 15 Kilometer ungefähr von Sangerhausen Richtung Eisleben. Also wahrscheinlich irgendwo fast in der Mitte.
Schön.
Ja, das Spiel gibt jetzt wenig Aufschlüsse, logischerweise. Gonnertal wird jetzt in die Kreisoberliga absteigen oder ist jetzt in die Kreisoberliga abgestiegen. Aber es war nett dort. Also die haben sich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Das muss man mal erwähnen. Und eine Bühne aufgebaut. Es hat so währenddessen auch immer eine Blaskapelle gespielt während des Spiels. Das habe ich auch noch nie erlebt.
Volksfeststimmung
im Mansfelderland. In Pölsfeld, genau. Nee, war sehr, sehr nett organisiert. Haben sich alle sehr viel Mühe gegeben. Hat auch Robert Schröder danach gesagt, dass er es echt schön fand.
Wer hat die meisten Tore geschossen?
Bukar Baro. Drei Stück. Und ansonsten gab es dann noch 8 verschiedene Torschützen.
Also konnten alle mal so ein bisschen sich einschießen sozusagen auf die Saison. Es kommen ja noch ein paar Testspiele jetzt natürlich. Da kommen wir dann am Ende noch dazu, wer wann wo spielt. Jetzt wollen wir erstmal gucken. Ja, in so einer Saisonvorbereitung die Frage, die am meisten bewegt, ist ja die Kaderfrage. Und da gab es wieder eine Veränderung.
Oh, nicht nur eine, ein paar.
Nicht nur eine? Achso, ja, stimmt. Ja, ich dachte Zugängen, Entschuldigung.
Ich dachte, da kommt jetzt noch was.
Nein, um Gottes Willen.
Soll ich mal monologisieren? Das ist meine große Stärke. Nein, wir haben, jetzt muss ich aber auch, Zuma, oder? Haben wir uns darauf geeinigt, dass man ihn so ausspricht?
Ja.
Also wir müssen ihn mal selber
fragen. Ich habe mich noch auf gar nichts geeinigt.
Bis er uns nichts anderes sagt,
würde ich das jetzt sagen. Abdul Karim Zuma kam vom TuS Maccabi aus der Oberliga Nord, MLV Nord. Mhm. Wer ihn noch nicht kannte, muss sich nicht schämen. Ich kannte ihn auch nicht. Hat da aber ganz gut gespielt, 10 Tore in der letzten Saison geschossen. Und wenn man sich so umhört beim HFC, hört man den Namen Michael Olise.
Um Gottes Willen.
Ja, also er soll so ein bisschen.
Der ist doch gerade in den USA unterwegs.
Er soll so ein bisschen ein Spielertyp sein wie der französische Weltstar. Ein paar Klassen schlechter wird er schon sein, sonst wäre er jetzt bei der WM. Aber ja, soll ein Dribbler sein, der Haken schlägt, das 1-gegen-1 sucht und da so ein bisschen Unberechenbarkeit reinbringt. Mal gucken, ob er das schafft. Hat im Probetraining, er war 2 Tage beim Probetraining und hat da wohl alles abgefackelt, wie man so hört.
Und ist noch jemand Neues zurück, das lese ich hier gerade, Moritz Schulze. Ich bin richtig gut vorbereitet heute. Cool.
Ja, ich merke das, Julius, du hast dich nochmal selber übertroffen. Ja, Torwart, Schnapper, in der Abstiegssaison war er schon mal beim HFC.
Ach nee, das habe ich gelesen, na klar. Und da habe ich mir nämlich gedacht, wenn der Moritz Schulze, was ist denn dann, naja, okay, da kommen wir gleich zu. Was ist denn dann mit, wenn die einen neuen Torwart holen?
Ach so, okay, ja, das war gerade jetzt die Brücke, die du bauen wolltest.
Ja.
Ja, also der ist wieder da, zuletzt bei den Kickers Emden in der Regionalliga Nord, ein halbes Jahr unter Vertrag. Und ja, dann haben noch Max Kulk und Fabrice Hartmann ihre Verträge verlängert. So
wie das habe ich auch gelesen.
Die ganze Zeit eigentlich gesagt haben, dass es passieren wird. Jetzt ist es passiert.
Unsere Prognosen treffen zu.
Großartig. Quasi immer.
Okay.
Der HFC ist ja auch zurück in der dritten Liga schon.
Und was, naja. was du nicht vergessen darfst, Lukas Ehrlich wird jetzt mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit auch noch fest zum Kader stoßen. War jetzt beim Trainingsauftakt schon dabei, hat auch bei dem Testspiel mitgespielt. Verpflichtung ist noch nicht offiziell, war ja bisher ausgeliehen vom FC Augsburg, aber man ist sich da soweit schon einig. Ich denke mal, das wird in den nächsten Tagen dann auch festkommen, dass er dann halt jetzt 100% HFC-Spieler ist.
Okay, Abgänge?
Abgänge gab es auch, ja. Auch nicht so überraschend, Joscha Bosch.
Haben wir auch alles schon vorher gesehen?
Haben wir auch, glaube ich, vorher gesehen oder ist schon offiziell bekannt gegeben worden. Also beim Fall Fatlum Elesi fand ich es ja ganz interessant, der da ja am Saisonende schon verabschiedet worden ist. Aber dann wurde trotzdem noch mal rund um den Trainingsauftakt informiert, dass er freigestellt ist zu Vertragsgesprächen. Also niemand hat erwartet, dass er da wirklich auftaucht. Aber gut, hat die dann auch erfolgreich geführt. Am Freitag kam dann die Meldung, er spielt jetzt für Rödinghausen in der Regionalliga West. Also da kam er ja auch her, also nicht von Rödinghausen, aber Regionalliga West, Lotte. Ja, ich glaube, den Fall haben wir auch schon genügend besprochen. Die Erwartung hier nie so ganz erfüllt. Als Schlüsselspieler sollte er kommen, hat er nicht geschafft. Und war dann mit Robert Schröder auch nicht mehr wirklich auf einer Wellenlänge, zumindest in der Rückrunde. Und Joscha Bosch, ja, da war ja die Tür immer noch so einen ganzen kleinen Spalt auf und die ist jetzt zu von beiden Seiten. Er will ja ein Studium anfangen, wird wohl zu einem Regionalligisten aus dem Raum Berlin wechseln, wie man das hört. Kann man jetzt überlegen. BFC vielleicht, also gibt es ja ein paar.
Gibt es ein paar, ja.
Gibt es sogar zwei BFCs, Dynamo und Preußen oder Luckenwalde ist auch nicht so weit weg. Na, mal sehen. Ja. Da gab es dann einfach mit der Hartmann-Verlängerung war das Thema eigentlich dann auch durch. Und da gibt es dann auch noch Damelang auf der rechten Seite. Und sind ja auch noch ein paar fähige Offensivspieler gekommen. Also macht, glaube ich, für beide Seiten Sinn.
Und man wollte sich auch ein bisschen verkleinern, so vom Kader her.
Auch das. Insofern. Das kann einem ja noch gelingen. Jetzt habe ich die Brücke gebaut.
Wohin denn? Zu den anderen, die noch offen sind?
Kader noch kleiner werden kann.
Ja, genau. Okay, wer habt ihr aufgeschrieben? Bendel, Kastenhofer und auch Becker und Polat?
Architektonisch wertvolle Brücken, ja, also Luca Bendel und Niklas Kastenhofer hatten wir ja, glaube ich, auch schon öfter thematisiert. Luca Bendel möchte gerne irgendwo die Nummer 1 sein, wird dies nicht beim HFC sein. Da ist noch alles offen und unser Kollege Chris Kitscher hat ja letzte Woche mit Luca Bendels Berater gesprochen, der meinte, wenn da jetzt was Passendes kommt, geht er davon aus, dass der HFC ihm keine Steine in den Weg legen wird. Genau die gleiche Aussage hat Marian Unger im Fall Niklas Kastenhofer getroffen. Ist jetzt nach einem Jahr in Babelsberg wieder zurückgekommen, gab es ja dieses bisschen ungewöhnliche Vertragskonstrukt, dass er bei seinem Abgang Richtung Babelsberg schon einen neuen Vertrag ausgehandelt hat, den er jetzt angetreten hat beim HFC, hat am Freitag auch mitgespielt, aber ich gehe auch mal davon aus, er will sicherlich irgendwo eine größere Rolle spielen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er die beim HFC als Stammspieler spielen wird, wenn Borim Halili und Pascal Schmiedemann in der Innenverteidigung Normalform haben, ist da eigentlich kein Vorbeikommen. Von daher, ich glaube, wenn da was Passendes kommt für Kasten, dann wird er da auch noch gehen. Bei Lennart Becker wissen wir, dass er den Verein gern verlassen möchte, hatte sich einfach mehr erhofft, kam ja letztes Jahr im September. Nachdem er ein bisschen vereinslos war, 2 Monate, ausgebildet bei den Bayern, war dort auch Kapitän in der U19, also hat schon ein bisschen was vorzuweisen. Hat dann auch bei Zweitligisten mittrainiert, bei Braunschweig sogar mit im Trainingslager gewesen. Wechsel hat sich dann aber zerschlagen, weil, so hat man es gehört, der ehemalige Berater von Lennart Becker da zu hohe Forderungen an die Vereine gestellt hat. Auch Karlsruhe war noch dran. Von daher kam er dann zum HFC im September. Daniel Mayer hatte da gesagt, ja, man hat jetzt nicht oft die Chance, einen Spieler zu verpflichten. Damals war er noch 19, jetzt ist er 20. Den Profil, so als klassischer Sechser Fußballer, schon wirklich richtig gut ausgebildet, muss man sagen. Bringt einen guten Körper mit. Hat jetzt aber noch nie so richtig Fuß fassen können unter Robert Schröder. Kam ja auch das Problem, in Anführungsstrichen Problem dann noch dazu, ab Winter, dass Niklas Landgraf ins Mittelfeld geschoben wurde, auf die 6. Das war quasi der Kapitän, ihm noch vor der Nase saß. Hat ja auch Max Kulke seine Form deutlich gesteigert. Niklas Stierlin dann auch angefangen, Tore zu schießen. Also da war es schwer vorbeizukommen. Das wird sich wahrscheinlich nicht ändern, zumal Robert Schröder ja das System ein bisschen umstellen will, nur noch mit 2 zentralen Mittelfeldspielern spielen möchte. Und dann hast du natürlich mit Landgraf, Kulke, Stierlin da schon mal 3 Leute davor, die ein bisschen arrivierter sind, ein bisschen erfahrener und einfach auch ihre Leistung gebracht haben. Genau, deswegen will er den Verein verlassen. Mal schauen, ob da jetzt sich was ergibt. Er hat noch Vertrag bis 2027, also wenn da ein Verein kommt, müsste er sicherlich auch ein bisschen Ablöse zahlen. Und dann, ja, es sollen auch Drittligisten interessiert sein. Jetzt habe ich aber auch schon wieder gehört, so von Spielerseite aus. Da muss man natürlich dann schauen, weil wenn er jetzt schon in der Regionalliga nicht sehr viel gespielt hat, ob das dann in der dritten Liga anders ist, weil der nächste Wechsel, der muss dann sitzen für die Entwicklung einfach. Und bei Serhat Polat, da ist es jetzt nicht akut, dass er jetzt irgendwie weg will oder dass man ihn jetzt zwingend loswerden will, aber es gab Ende der vergangenen Saison, das habe ich jetzt die Tage erfahren, ein sehr, 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 sehr konkretes Interesse von einem türkischen Verein an ihm. Okay. Beim Heimspiel gegen Jena saß sogar der Präsident dieses Vereins. auf der Tribüne. Ich weiß leider nicht, welche Liga. Ich denke mal eher so zweite Liga aus der Türkei. Wechsel kam dann nicht zustande, weil der Verein, so habe ich es gehört, sich das Paket quasi nicht leisten konnte. Außer der Polat hat noch Vertrag bis 2027 noch mit Option für eine weitere Saison. Auch er kostet also Ablöse. Was daraus allerdings auch sich erschließt, wenn der Verein abgesagt hat, der HFC wäre jetzt vielleicht nicht ganz abgeneigt, Serhat Polat abzugeben, wenn da Interesse von irgendwelchen anderen Vereinen da sind. Er hat jetzt in den anderthalb Jahren, die er hier ist, anfangs gut gestartet, danach viele Verletzungen gehabt, viel Pech, nie so richtig durchstarten können. Jetzt ist die Konkurrenzsituation größer geworden und aufgrund der Systemumstellung gibt es auch Serhat Polats eigentliche Position. Er ist ja so ein klassischer linker Flügelspieler, die gibt es einfach nicht mehr, weil Robert Schröder mit zwei Stürmern spielen will und dahinter zwei, ja, ich nenne es mal Freigeister, also wenn man sich so Ratifo und Hartmann dahinter vorstellt, das sind ja jetzt nicht so die klassischen Flügelspieler, sondern eher so die mal so ein paar für so ein paar besondere Momente stehen. Kann er sicherlich auch, ist jetzt allerdings, wie gesagt, nicht seine stärkste Position, von daher könnte das vielleicht, wenn er sich dann auch nicht durchsetzen kann, auf wenig Minuten kommt in den kommenden Wochen, könnte das vielleicht auch bis Ende August noch irgendwie was werden. Monolog Ende.
Sehr schön, Homolog. Eine Sache noch, was werden da so für Ablösen? Habt ihr da eine Vorstellung, was da so Ablösesummen sind, so ungefähr? Also naja, für Boca Baro hat der HFC ja auch was bezahlt gehabt.
Ja, genau.
Das war, glaube ich,
10.000.
10.000, ja, knapp.
Ganz, genau. Ganz naja, du kannst ja, es gibt ja immer so Richtwerte auf transfermarkt.de, da werden ja immer die Marktwerte der Spieler reingestellt. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie, also ich weiß, dass Lennart Becker den höchsten Marktwert hat, stand jetzt noch. Das sind so 200.000 bei Serhat Polat. Lass es vielleicht 150 sein oder, also 150.000 sein. Kann mir jetzt aber nicht vorstellen, dass irgendwer diese Werte zahlt.
Ja.
Weiß nicht, lass es vielleicht einen mittleren fünfstelligen Betrag sein oder so. Ich weiß es echt.
Wäre auch schon nicht schlecht für den HFC.
Ja, absolut.
Wenn das denn jemand bereit wäre zu zahlen. So, jetzt kommen wir zur größten Personalie. Und jetzt möchte Fabian etwas dazu sagen.
Richtig.
musst du.
Ja, Sven Müller.
Ja, was ist mit dem los? Da gab es ein bisschen Unklarheiten, sage ich mal.
Ja, Aufregung. Also, wir hatten eine Information bekommen aus sehr guter Quelle, mehr sage ich dazu jetzt mal nicht, die gesagt hat, mit Sven, also die ganze Vorgeschichte ist, glaube ich, einigermaßen bekannt. In aller Kürze, er hat ja die Halswirbel-OP, hat dann trotzdem diese Saison gespielt als Stammkraft, auch gut gespielt, würde eigentlich auch gern weiterspielen, war immer seine Aussage, aber es musste jetzt nochmal geguckt werden, ob das alles auch so passt mit der Wirbelsäule, weil er da doch immer mal wieder Probleme hat. Und da gab es eine größere Untersuchung kurz vor Saisonende und dieses Ergebnis stand lange aus. Und wir haben immer mal wieder nachgefragt beim HFC, da hieß es, steht immer noch aus. Und dann haben wir eben entsprechende Informationen bekommen, dass das Ergebnis wohl eher, ich sag mal, negativ ausgefallen ist und er wahrscheinlich seine Karriere beenden muss deswegen und quasi nicht mehr im HFC-Tor stehen kann. Diese Information haben wir uns eingeholt im Kontext der Verpflichtung von Moritz Schulze, weil da kommt ein neuer Torwart, der schon ein bisschen was gesehen hat, der zumindest auch schon mal in der zweiten Liga auf dem Platz gestanden hat, für Greuther Fürth. Denkt man sich, wie passt das jetzt alles zusammen?
Siehst du, da ist doch ganz klar, warum ich gleich überlegt habe, was ist denn mit dem Müller los, wenn die den Schulze holen? Ja,
in der HFC-Transfermeldung zu Moritz Schulze fiel der Name Sven Müller nirgendwo. Da stand einfach nur drin, dass das Torwartteam des HFC ist komplett. Also da war keine Aufklärung drin. Wir haben uns umgehört, haben die entsprechenden Informationen bekommen, haben auch gehört, ja, Moritz Schulze eigentlich schon tendenziell auch als Nummer 1 zum HFC kommen und dann kam ja vehemente Dementi vom HFC, das sei alles so nicht richtig. Unter anderem auch vom Sportchef, wie wir uns jetzt anhören können.
Genau, das ist jetzt Marian Unger, der sich zu Müller äußert.
Ja, das hat er in unserem Livestream beim Trainingsauftakt gesagt. Das Interview kann man sich ein Ganze anhören oder jetzt eben mundgerecht serviert diesen Schnipsel zu
Sven essentielle Müller. Szene.
Also da gibt es schon Themen mit Sven Müller, die sich im Verlauf der letzten Saison aufgetan haben aufgrund seiner verletzten Historie. Er ist aber vollumfänglich fit. Also wir könnten ihn heute ins Tor stellen, das ist alles okay. Wir waren auch heute nochmal beim Doc gewesen, der bescheinigt hat, der Junge ist spieltauglich, aber, und diese Aber-Themen, die müssen wir einfach abklären. Und da braucht es noch ein bisschen Zeit. Ansonsten muss ich ganz klar revidieren, was da heute auch geschrieben wurde. Also wir machen hier kein Karriereende oder irgendwas, gar nicht, sondern wir warten jetzt ab, was in den nächsten Tagen kommt, wie er sich selber fühlt und dann treffen wir gute Entscheidungen.
Okay, kein Karriereende, sagt Marian Unger.
Ja, kein Karriereende, aber er hat auch von Aber-Themen gesprochen. Also so, ja, volle Überzeugung war das jetzt irgendwie auch noch nicht in der Aussage, kann jetzt jeder bewerten, wie er will. Beim Trainingsauftakt war Sven Müller nur als Torwarttrainer im Einsatz. Tobias in Donnertal
auch.
Ja, ist jetzt vielleicht auch nicht so verwunderlich. Rechnet man vielleicht jetzt auch nicht damit, dass der erfahrene Torwart bei diesen Dorf, Meisterschaften dann unbedingt halten muss. Aber wir werden es im Verlauf der Vorbereitung sehen, ob er dann irgendwann mal im Tor steht. Oder ja, ob dann unsere Informationen sich vielleicht doch noch als richtig erweisen. Wir werden es sehen. Ich will jetzt auch gar nicht weiter kommentieren. Es ist natürlich auch eine heikle Personalie. Ich verstehe, dass da schnell Aufregung aufkommt. Wir werden es sehen.
Genau, wir gucken einfach. Und dann habt ihr noch eine Stimme von Marian Unger mitgebracht. Da geht es darum, ob ja, wie der Kader, der jetzt ja so ist, wie er ist, ob das schon der Kader ist, der dann jetzt bleiben wird, oder?
Ja, Marian Unger hat sich ja vor gar nicht so langer Zeit bei uns geäußert, gesagt, ja, wenn jetzt Hartmann und Kulke noch verlängern, dann ist das eigentlich erstmal 99% so der Kader, wie er ihn haben will. Ist ja passiert und dann, ja, weil ist die berechtigte Frage, das Ziel ist Aufstieg. Ist das der Aufstiegskader, den der HFC da jetzt auf dem Platz stehen hat?
Okay, dann hören wir uns mal Marian Unger an.
Wir sehen da hinten auf jeden Fall einen sehr fertigen Kader, der in meinen Augen eine sehr gute Rolle spielen kann, wo ja unser Ziel war, eben aus dem Erlernten des letzten Jahres zusammenzubleiben. Und demzufolge, wer jetzt hofft, dass in den nächsten Tagen noch viel passiert, den kann ich erstmal enttäuschen. Ganz großes Vertrauen in die Jungs, die da hinten gerade sind.
Haben wir gar nichts mehr zu bereden in den nächsten Folgen?
Ja, das glaube ich jetzt nicht. Wie gesagt, es gibt ja auch noch das ein oder andere Fragezeichen. Aber was er auch noch gesagt hat, also das Learning einerseits, man hofft natürlich Kontinuität als Schlüssel, so im Vergleich vielleicht auch zu Aue, die ja keine Kontinuität haben konnten, aber mehr Geld und dementsprechend viel eingekauft haben. Dann haben sie auch gesagt, so ein Learning ist natürlich in der Offensive auch nochmal so ein bisschen drauf zu packen. Und ja, das ist ja mit Stanley Ratif insofern Benjamina passiert, wenn die denn jetzt funktionieren. Also Kontinuität und ein bisschen mehr treffsichere Leute drin, das soll das Erfolgsrezept sein.
Ja, wenn die denn funktionieren, genau. Hast schon gesagt, Aue, einer der Mitfavoriten und Marian Unger hat sich auch quasi so insgesamt zur Konkurrenz in der Liga geäußert.
Ja, wir sind es da in dem Stream mal so ein bisschen durchgegangen. Wir können sie auch erstmal die Stimme von Marian vielleicht anhören, dann gehen wir es nochmal durch, wen wir da so alles sehen.
Genau, vielleicht. So machen wir das.
So, wir haben den direkten Aufstiegsplatz, demzufolge sehen wir, was die anderen Teams in der Liga alle so machen. Jeder hat dasselbe Ziel und der Favoritenkreis oder die sich auf die Fahnen schreiben, um die Meisterschaft mitzuspielen, sind jetzt mal nicht so wenige und demzufolge hoffe ich einfach, dass wir über unseren Weg, also über eine gestandene Truppe, über unsere Power hier im Stadion, über die Weiterentwicklung in der Zusammenstellung, wie wir als Trainerteam, wie wir als Mannschaft sind, hoffentlich da auch eine Rolle mitspielen können.
Ja, wen sieht er denn, wen hat er denn so genannt als Konkurrenten?
Naja, er selber nicht. Die haben wir ihm dann quasi vorgelegt. Okay. Das macht man ja dann, man hält man lieber sich den Ball flach, glaube ich. Naja, ich habe mal durchgezählt und ich bin dann inklusive HFC auf 8 Mannschaften gekommen, die das, glaube ich, gerne erreichen wollen und vielleicht auch schaffen können mit, ich sag mal so, ein paar Wildcards dabei. Bei Lok Leipzig muss man jetzt echt gucken, wie das unter Thorsten Ziegner, ja, er ist wieder in Amt und Würden, falls jemand unter einem Stein gelegen hat die letzten 2 Wochen. Er trainiert jetzt in den großen Fußstapfen von Jochen Seitz. Ja, bei denen läuft jetzt quasi die Kaderplanung erst so richtig an. Da sind sie natürlich spät dran, muss man sehen, wie sie den Topstürmer ersetzt bekommen. Ja, aber dann sollen wir sie mal durchgehen,
Julius. Und du kannst ja erstmal alle, ich meine, die Zuhörer werden sie ja alle.
Ja, werden ich sie sag alle mal in schneller Folge: Thüringen, Jena, Erfurt.
Ja, klar.
Sachsen-Anhalt, Halle.
mehr nicht, ja, klar.
Mehr nicht. Dann Berliner Raum, VSG Altglienicke, haben jetzt nochmal ordentlich nachgelegt. Ja. Auch einen Kapitän des 1. FC Saarbrücken einfach mal geholt. Da weiß man schon, wie das da die Scheine gewedelt werden. Und ja, dann viele Sachsen, die gerne nach oben wollen. Aue haben wir genannt.
Logischerweise.
Zwickau. Chemnitz hat jetzt ordentlich eingekauft. Also nicht nur Löhmannsröben, sondern auch ja, zum Beispiel Berlinski, den viele aus der 3. Liga noch kennen. Ja. Also die haben schon ordentlich nachgelegt. Die wollen auch eine deutlich bessere Rolle spielen. Dann Lok. Und wen habe ich vergessen? Habe ich Zwickau gesagt?
Zwickau hast du noch nicht gesagt.
Doch, Zwickau hast du gesagt.
Hat er gesagt? Hat er gesagt.
Haben wir jetzt 8?
Na,
jetzt
bestimmt, ich habe nicht mitgezählt. Aber
Menschenskinder.
Aber ihr könnt, genau, jeder darf jetzt nachzählen.
Kann schon hinkommen.
Haut schon hin.
Ich glaube, ich habe keinen vergessen.
Nee, mir fällt jetzt auch ad hoc keiner ein.
Aber das sind schon viele, ne?
Ja, also dieser direkte Aufstiegsplatz, das hat ja auch Marian Unger gesagt, der beflügelt natürlich oder weckt natürlich Begehrlichkeiten, logischerweise, weil es natürlich dann einfacher ist, hochzugehen. Ja, schwierig. Also da muss der HFC sich schon extrem beweisen. Da kann man nur hoffen, dass das wirklich das Team, so wie es zusammengestellt ist, da quasi mithalten kann.
Ja, letztendlich glaube ich, das ist auf dem Kaderniveau, ist da jetzt keine Mannschaft saumäßig voraus, aber auch keine Mannschaft saumäßig drunter. Wenn ich da jetzt so links und rechts gucke, dann ist halt wirklich die Frage, wie schnell findet sich zum Beispiel dann Aue zusammen. Und ja, kann der HFC mit seiner Kontinuität eben punkten? Gehen die Ideen so auf, wie man sie hat mit dem neuen System? Funktioniert Benjamina mit seinen 36 Jahren so, wie er bisher immer funktioniert hat? Kann Ratifo in der Rolle als Freigeist ankommen? Bleibt Fabrice Hartmann mal eine ganze Saison fit? Spielt Max Kulke mal nicht nur eine gute Halbserie, sondern zwei gute Halbserien? Also das sind ja viele kleine Puzzlestücke, mal ganz unabhängig von Verletzungspech und so weiter, die du dann brauchst, um da am Ende oben mitzuspielen. Aber keine Ahnung.
Ja, das werden wir dann sehen. Aber es gibt, um jetzt mal zum nächsten Thema überzuleiten, noch ein bisschen mehr Druck darauf, dass dieser Aufstiegsplatz dann irgendwann mal fix ist und nicht immer nur alle drei Jahre mal vorbeikommt. Was ich nicht mitgekriegt habe, aber immer schön aufgeschrieben habt, die Ministerpräsidenten im Osten haben jetzt auch gefordert, dass es das Kompassmodell gibt.
Ja, also das ist, nennt man dann wohl gute Lobbyarbeit. Ja. Da haben die Vereine mal gesagt,
das könnte euch was bringen, wenn er das sagt.
Sven Schulze und wie sie alle heißen, wir brauchen mal hier noch ein bisschen politischen Druck.
Ja.
Jetzt haben alle 6 MP des Osten geschlossen gesagt, hier DFB, wir brauchen eine Reform, das geht so alles nicht. Und die Reform soll bitte Kompassmodell heißen, praktischerweise auch das, was die Ostclubs wollen. Und ja, mal gucken, ob das nochmal einen kleinen Schub gibt. Nächster D-Day in dieser Frage ist heute in einer Woche, am 29. Juni. Dann wird bundesweit quasi parallel abgestimmt, jeweils organisiert über die Regionalverbände. Sollen sich da mal die Clubs positionieren, ob sie einen Reformbedarf sehen generell? Das wird auf jeden Fall so sein. Und welches Modell sie denn dann wollen? Und dann hofft man natürlich auf eine breite Zustimmung für das Kompassmodell, um dann auch gegen die Bremser und Quersteller auf Funktionärsebene
Wie das läuft? Gibt es da eine Auswahl an Modellen, die man dann wählen kann? Oder soll man dann einfach irgendwie eintragen, was man gerne haben möchte? Oder?
Ich weiß jetzt nicht genau, ob es da einen Stimmzettel gibt oder ob da eine Karte hochgehalten. Das weiß ich tatsächlich jetzt nicht.
Und welchen gibt Einfluss?
Gibt es das Regionenmodell, falls du darauf jetzt hinaus wolltest?
Ich weiß ja nicht, ob die dann sagen, hier, wir haben hier 3 Modelle zur Auswahl, bitte ankreuzen, A, B oder C.
Ich glaube, soweit ich weiß, gibt's halt jetzt, hat man sich jetzt auf diese beiden Modelle so mehr oder weniger festgelegt. Ja. Zwischen denen wird dann entschieden, außer es kommt jetzt irgendein windiger Verbandsvertreter und hat jetzt noch eine andere Idee. Das Kompassmodell ist ja, wie man mittlerweile vielleicht weiß, dass das ganze Ding, was dann so mit KI Jahr für Jahr neu berechnet wird anhand der Fahrtwege.
Wer in welche Liga kommt.
Und das Regionenmodell ist kurz gesagt einfach nur, wir schneiden die Regionalliga Nordost mit der Mitte durch. Die eine Hälfte geht in den Norden, die andere Hälfte geht nach Bayern, was da quasi der Süden sein würde. Das Modell ist völliger Quatsch.
Gibt es, glaube ich, auch nur wenige, die das überhaupt gerne haben wollen.
Ja, das wurde ja
wenige Verbandsvertreter
das wurde ja aus Bayern ins Rennen geschmissen, nachdem sich irgendwie gefühlt
alle schon
auf das Kompassmodell geeinigt hatten.
Okay, da sehen wir dann einfach, welchen Einfluss hat diese Abstimmung dann? Also hat das irgendwas Bindendes? Nee, wahrscheinlich ja nicht.
Oder? Nein, die Vereine haben da letztendlich nichts zu melden. Letztendlich entscheidet das dann der außerordentliche Bundestag, der dann irgendwann eingerufen wird, wo es dann verschiedene Verbandsvertreter, DFL-Vertreter und so weiter und so fort gibt mit entsprechenden Stimmenanteilen. Da muss man sehen. Aber ich sage mal, es ist natürlich jetzt ein hochsymbolisches Votum, wenn das Kompassmodell eine große Zustimmung erfährt, sich dann dagegen zu stellen, wird dann irgendwann auch schwierig, glaube ich, für die Funktionäre. Zumal der DFB ja auch Unterstützer dieses Kompassmodells ist, die DFL sich in Person von Hans-Joachim Watzke schon dementsprechend positioniert hat. Also jetzt die Politiker eben, wird dann irgendwann, glaube ich, auch sehr unpopulär, wenn man sich dann da nicht dem unterwirft, sage ich mal, der demokratischen Meinung.
Absolut, aber der großen, weiten Fußballwelt ist ja nichts unmöglich, aber wir gucken mal einfach. Wir begleiten das natürlich weiterhin. Okay, dann machen wir noch einen kleinen Ausblick, was so uns bevorsteht. Und es gibt, wie ich hier diesem schönen Zettel entnehmen kann, doch einige Livestreams vom HFC.
Korrekt. Die Sommertour geht weiter. Das Spiel am Freitag war ja das erste der Sommertour. Jetzt geht es am Dienstagabend, also wenn ihr den Podcast hört, wahrscheinlich an diesem Abend heute, bei der LSG Lieskau weiter. Der kleine Herzensverein von Toni Lindenhahn, von HFC-Ikone Toni Lindenhahn, wo er ja dann selber noch ein bisschen gekickt hat nach seinem Karriereende. Und am Freitag geht es dann nach Farnstedt, beides 18:30, beides live auf mz.de. Und am Sonntag steht dann das erste Spiel mit auch sportlichem Gewicht an, Da kommt dann Lukas Podolski mit seinem Verein Górnik Szabsze nach Halle. Also so in voller Montur sein Verein, weil er ist ja jetzt mittlerweile auch Besitzer und auch noch Spieler, zumindest diese eine Woche noch. Soweit wir wissen, wird er auch, soll er in Halle nochmal auflaufen. Er hat ja seine Karriere jetzt beendet, aber wird seine Karriere denn jetzt beenden? Ja, das ist polnischer Pokalsieger. Da geht es dann schon mal ein bisschen auch sportlich her. Da weiß man dann schon auch mal, wie das jetzt alles vielleicht so funktioniert mit dem neuen System. Und vorab wird auch noch Fahrrad gefahren. Quasi, es wird eine neue Friedensfahrt.
Wieso das denn? Hat sich jemand ausgedacht. Na, Friedensfahrt ist immer schön. Weil es
einfach schön ist.
Große Tradition.
Und am Schluss gibt es noch ein rot-weißes Feuerwerk. Hat der HFC jetzt auch noch mitgeteilt gestern.
Ach, also das ist ja ein Tag. Also, Poldi auf dem Feld, Friedensfahrt, Feuerwerk. Das kannst du ja
auch nichts Schönes vorstellen.
Müssten wir aber vielleicht eigentlich warten, bis es dunkel ist, damit man es besser sieht, oder?
Das dauert aber ein bisschen,
weil, oder? So rot-weiß, weiß am hellen Himmel, so, ich weiß nicht.
Das werden die schon sich bedacht und gedacht haben.
Ja, ich bin gespannt.
Wir sind alle gespannt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und dann stehen ja noch ein paar weitere Sachen drauf.
Ja, genau. Naja, danach, das Wochenende, gibt es einen Doppeltest in Schöningen und Havelse am Samstag und Sonntag. Also Schöningen spielt auch Regionalliga Nord. Havelse spielt jetzt wieder dritte Liga, nachdem sie mal zwei Wochen lang abgestiegen waren, weil die Löwen aus München ja ein bisschen pleite sind. Genau, das ist auch ganz bewusst so gewählt, dass es da an einem Wochenende zwei Spiele gibt, hat mir Robert Schröder erzählt, weil es wird nämlich an einem Tag wird eine 11 90 Minuten durchspielen, an dem anderen Tag wird eine andere 11 90 Minuten durchspielen, sodass alle irgendwie so die gleiche Belastung haben. Also für diejenigen, die da jetzt erstmal denken, Mensch, das ist aber viel für ein Wochenende. Ist alles gut durchgetaktet. Genau, und danach ist ja dann wieder Podcast-Zeit. Jetzt habe ich auch mal noch eine Brücke geschlagen, eine architektonisch wertvolle.
Ja, was wird denn das für ein Podcast werden? Wer könnte denn da, darf ich schon sagen? Dass wir wieder einen Gast haben?
Also wir werden auf jeden Fall einen Gast haben. Ein sehr hohes, sehr hohes Tier.
Sollen wir es nicht mal raushauen quasi und nochmal versuchen, ob die Leute uns Mails schreiben oder Kommentare, wenn sie was Bestimmtes wissen wollen?
Ach so, ja.
Ja, dann machen wir das einfach. Also, Trainer Robert Schröder wird in zwei Wochen.
Zum ersten Mal.
Überfällig.
Überfällig, aber absolut.
Also ich glaube, von denen, die mittlerweile hier waren, ist kaum noch einer da, dass hier noch jemand zum zweiten Mal kommen könnte.
Das ist wahrscheinlich so.
Also außer Dennis Hasenbeck und John Brandes, falls die wie man so eine richtige, so eine Hydration Break richtig nutzt, die könnten das nochmal erklären. Aber nein, Robert Schröder wird kommen.
Genau, da freuen wir uns sehr, also ich mich jedenfalls. Ja, bin sehr gespannt. Und genau, wenn ihr Fragen habt, dann
soll ich es nochmal? sport.redaktion@mz.de oder er schreibt es hier unten in die Kommis, wie man bei YouTube sagen würde.
Da muss dann aber auch jemand lesen.
Ja, das machst du dann. Du machst ja sonst nichts.
Bitte? Na gut.
Guckst du nicht mal unsere Streams, ey.
Ich musste arbeiten. Nämlich persönlich. Das werden wir jetzt danach klären, wer hier was macht und wer wann was macht und wer wo was und so weiter. Okay, also in zwei Wochen dann Folge mit Robert Schröder und wir sind erstmal durch. Durch und durch.
Ja.
Und bis dahin.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.